Markus, du feierst 1 Million Zuseher für dein Projekt Menschen im Porträt. Uns haben sehr viele äußerst positive Feedbacks natürlich dazu erreicht und viele wollen natürlich wissen, wer ist denn dieser Markus Leierker-Schatzl, der das macht. Es geht also heute um deinen persönlichen Weg, um die Idee, die dahinter steckt, aber auch natürlich um deine Mission vielleicht, die das alles verbindet. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute mit dir.
Ich mich auch.
Also 1 Million Zuseher. Nebenbei bist du ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist: Wie hat das alles angefangen? Wo hat denn unternehmerisches Denken schon angefangen?
So die ersten Erinnerungen, die ich habe, war so, also im Volksschulalter. Auf der einen Seite waren damals so die Panini-Sticker, gerade so, gerade im Aufkommen der Alben, und ich habe damals die doppelten Sticker nicht getauscht, sondern verkauft für 10 oder 20 Groschen in der Klasse. In Schillingzeiten noch. Unter dem Kinderflohmarkt versucht, meine alten Spielsachen mit bestmöglichen Preisen auch lukrativ zu verkaufen, wieder mehr Geld für neue Spielsachen zu haben.
Und das hat funktioniert.
Ja, hat Spaß gemacht, da habe ich gemerkt, dieses Verkaufen, Dinge bewerben, Kundengespräche führen, und sei es nur im Flohmarkt stand, hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe auch in Presseberichten gelesen, dass du schon sehr früh als Kind, als Jugendlicher sehr engagiert warst, zum Beispiel im Umweltschutz, im Tierschutz, aber auch in der Politik.
Ich wollte immer Dinge verändern. Also ich war immer jemand, der versucht hat, so vielleicht auch mal zu missionarisch Dinge zu verbessern, Dinge zu verändern. Meine Eltern haben mich im Alter von ca. 7 oder 8 Jahren beim Panda Club angemeldet. Das war so die Kinderorganisation des WWF. Und da hat eine Zeit begonnen, einerseits, wenn Aktionen waren oder Kampagnen, Unterschriften zu sammeln, mit kleinen Taschengeld spenden, quasi 10 Groschen, 20 Groschen, um auch zu spenden für einen guten Zweck. Und auch dann in Schule mit Referaten einfach diese Themen aufzugreifen und nicht über irgendein Werk von Goethe zu referieren, sondern im Deutschunterricht dann halt, keine Ahnung, über die Antarktis, über bedrohte Tierarten, solche Dinge oder über politische Themen. Und auch die politische Thematik hat mich auch schon sehr früh interessiert, und habe da auch versucht, jetzt einfach interessiert quasi auch mich damit zu beschäftigen, das intensiver.
Und wann war dann dein wirklich erstes offizielles Unternehmen?
Das habe ich gegründet am 1. Jänner 2000. Das war eine spannende Zeit. Ich habe also auf der einen Seite nebenbei noch, ich habe noch Jus studiert, also seit 1996, wollte Anwalt werden ursprünglich, und habe dann im Studium gemerkt, dass so die wirtschaftlichen Fächer mir sehr viel Spaß machen. Also Betriebswirtschaft für Juristen, VWL, Handelsrecht, Wertpapierrecht, und habe dann ein Hobby zum Beruf gemacht und habe den Jackson Trader gegründet. Das war der erste weltweit tätige offizielle Michael Jackson Fanshop, wo man also vom 10 € Fan-T-Shirt bis zum zigtausend Euro Sammlerstück alles bekommen konnte. Und habe einfach das, was ich immer tun wollte, gemacht, mit Dingen, die Spaß machen, auch Geld verdienen. Und habe dann den Jackson Trader in Summe 3 Jahre sehr erfolgreich geführt. Habe also in Zeiten vor Internet, war sehr spannend. Es war gerade so die ersten Zeiten, wo man so die ersten Webseiten noch in Word gemacht hat, einfach nur mit Text und dann als HTML abgespeichert hat. Abenteuerliche Zeit, so mit Faxen und Bestelllisten ohne Fotos, also vorsintflutlich, kann man fast sagen. Und habe dann in diesen 3 Jahren in Summe, also viele hunderte Kunden in, ich glaube, 18 Ländern auf 3 Kontinenten aufgebaut, rein über Telefon und die Anfänge im Internet und halt viel über Fax noch. War spannende Zeit und eine sehr schöne Zeit.
Und dann kam der Wechsel in die Finanzbranche. Klar hat das Ganze schon ein bisschen was mit Geld zu tun,
Genau,
aber
genau.
wie kam das dann, dass du wirklich gesagt hast, du gehst jetzt wirklich in die Finanzberatung sogar?
Die Thematik hat mich schon lange interessiert. Das heißt, ich habe also mit 16 begonnen, mich mit Finanzen, mit Fonds, mit Aktien zu beschäftigen, und habe es also auch neben dem Studium und neben dem Unternehmersein schon begonnen, auch mit eigenen Finanzen anders umzugehen als halt außer Sparbuch und Bausparer. Und habe dann so gemerkt, dass die Materie mich sehr interessiert, es mich auch beruflich sehr interessieren würde. Das Buch von Bodo Schäfer damals, Der Weg zur finanziellen Freiheit, war sicher auch ein ausschlaggebender Punkt, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und habe dann gemerkt, dass es das irgendwie auf eine Entscheidung zugeht. Auf der einen Seite ist mein Unternehmen der Jackson Trader, den ich ja neben dem Studium aufgebaut habe, immer größer geworden. Meine erste Wohnung damals hatte 45 Quadratmeter. Wenn jemand hineingekommen ist, im Vorzimmer waren keine Schuhe, sondern nur Schallplatten, Bücher und CDs aufgereiht. Wenn man Staubsauger aus dem Kammerl holen wollte, waren da nur Lager. Also ich habe quasi in einem Lager gewohnt in der Zeit, kann man sagen. Und ich habe gemerkt, dass von Montag bis Sonntag Bestellungen bearbeiten, Pakete einpacken und zur Post führen, ist nicht das, was ich mir jetzt für mein Leben vorstelle auf der einen Seite. Und ich hätte expandieren müssen, ich hätte mehr Platz gebraucht, ich hätte Personal gebraucht auch. Und denke mir, okay, wie tue ich weiter, weil die Kunden waren begeistert. aber das ist so nicht ganz die Zukunft für mich. Und dann ist so quasi einer der magischen Zufälle im Leben passiert. Auf der einen Seite habe ich jemanden kennengelernt in der Finanzbranche, der mir ein Jobangebot gemacht hat. Und ein paar Tage später hat jemand mich angerufen aus England und hat gefragt, ob ich ihm Tipps geben kann. Er würde auch quasi gern so einen Shop in England hochziehen. Und denke mal, okay, bevor ich dem jetzt Tipps gebe, wie ein Shop hochzieht und mein Konkurrent will, verkaufe ich ihm mein Unternehmen einfach und gehe wirklich diesen Schritt jetzt, der mir nicht leicht, aber doch leicht zugleich, also lachend aus dem Bein ins Auge gefallen ist, und habe dann innerhalb von 2 Wochen den Jackson Trader nach London verkauft, den gibt es heute noch, und habe dann 2002 im Juli in der Finanzdienstleistung begonnen, ja.
Und erzähl von dem Start auch in dieser neuen Branche, in dieser neuen Welt, was waren die Herausforderungen?
Ja, das war jetzt auch sehr spannend insofern, weil ich zwar thematisch im Alter von 25 Jahren schon 9 Jahre Erfahrung selbst mit eigenen Finanzen hatte und mit dem Thema, aber auch dann beim Einstellungsgespräch, so mein zukünftiger Coach dann gemeint hat, Sie, Herr Leiker, wie alt sind Sie? Ah, 25, ne? Schauen aber jünger aus. Da werden die Kunden kaum abkaufen, dass sie jahrelange Erfahrung haben, so als junger Typ von der Uni. Und der Tipp war nach dem Motto, mir eine Brille zuzulegen und mich älter zu machen optisch, was ich da nicht getan habe. Also die Herausforderung war, ich habe mich fachlich sehr gut ausgekannt, aber habe halt noch keine Erfahrung vorzuzeigen gehabt. Und auf die Frage, wie lange machen Sie das schon, zu sagen, ja, 4 Monate, auch nicht gut. Aber ich habe es dann wirklich geschafft mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Qualität in der Beratung, also die Ausbildung gemacht und zum staatlich geprüften Finanz- und Vermögensberater. Und die Kunden haben einfach dann gemerkt, dass die Ernsthaftigkeit, mit der ich Dinge angehe, entweder mache ich was ganz oder gar nicht, habe es dann Gott sei Dank auch sehr schnell geschafft, über positive Weiterempfehlungen einen Kundenstock aufzubauen in einer Materie, wo ich fachlich gut war, theoretisch, also in der Praxis noch keine Erfahrung hatte, jetzt wirklich im Kundengespräch oder im Aufbau eines Unternehmens in dem Bereich. Aber hat dann sehr gut funktioniert und macht mir bis heute sehr viel Spaß.
Und es hat so gut funktioniert, dass auch die Medien auf dich aufmerksam geworden sind irgendwann oder du sie auf dich aufmerksam gemacht hast. 2006 war dein erster TV-Auftritt, Steiermark 1.
Ja, stimmt.
Und dann 2009 das Erscheinen deines ersten Buches, Die Tipps der Millionäre. Und da gab es auch gleich die erste TV-Reportage über dich und über dein Buch. Wie war das für dich, diese Aufmerksamkeit, auch medial?
Na, sehr spannend. Auf der einen Seite, ich habe mich sehr gefreut, dass auch die Kunden, die mich seit 7 Jahren in der Praxis auch quasi als Berater kennengelernt, auch schätzen gelernt haben, dankenswerterweise einfach sehr positiv begeistert reagiert haben. Und auch dann das mediale Interesse, weil es waren so Kleinigkeiten. Im Steiermark 1 war ein paar Jahre davor, dann war wieder eine Kleinigkeit, dann war mal ein Presseartikel zum Buch und da war so ein gewisses Grundinteresse da, weil einfach in Graz und in der Steiermark medial das Thema eigentlich niemand so noch besetzt hat, kann man sagen. Und die Buchpräsentation war sehr spannend. Es war eben in Graz und über 100 Kunden, die da waren, begeistert und eben auch 2, 3 Pressevertreter. Und damit hat dann so langsam so die intensive Kooperation auch mit den Medien begonnen.
Die hast du auch weitergeführt, bis dann 2010 du auch dein Pilotprojekt Geldunterricht gestartet hast. Wie kamst du denn auf diese Idee überhaupt?
Das war auch, wie viele Dinge im Leben sehr spannend sind. Ich saß eines Samstagnachmittags bei meinem besten Freund zum Mittagessen zu Besuch, beim Robert, und der Tobias, sein damals 8 Jahre alter Sohn, sagt zu mir so quasi dann irgendwann zwischen mit der Hauptspeise und Nachspeise, du Markus, du bist doch Geldberater. Sag ich, ja. Du, ich habe ein paar Fragen an dich, Markus, ich möchte Millionär werden. Tobias, du bist 8, du willst Millionär werden. Aber einmal überrascht in der Situation, warum willst du Millionär werden? Und die Antwort war, es war einer so der magischen Momente, auch in meinem persönlichen Leben. Du Markus, das ist ganz einfach. Wenn ich reich bin, kann ich mir die neue PlayStation kaufen und alle Star Wars DVDs. Und jetzt kommt's, ich kann dann für meine Mama eine Putzfrau bezahlen, weil die hat so viel Arbeit mit uns. Die macht die Wäsche, die macht den Haushalt, die kocht, die macht alles für uns, die putzt. Und die möchte meine Mama dann helfen. Dann war man sprachlos, denkt man, wow. Das sind seine Wünsche, seine Ziele, also für seine Bedürfnisse, aber auch soziale Verantwortung. Hat danach, nach dem Mittagessen, mit seinen Eltern gesagt, der Tobias ist neugierig, hat Fragen. Darf ich mit ihm arbeiten? Was hast du vor? Wie kann man es machen? Haben wir überlegt, was können wir machen? Und habe damals begonnen, mit dem Tobias einmal im Monat mich am Wochenende für 1,5 Stunden zusammenzusetzen. Habe es für ihn so die Millionärsschule genannt, damit es irgendwie cool klingt. Habe begonnen, all das, was ich davor in all den Jahren für mich selbst auch für Klient gemacht habe, für einen 8-Jährigen herunterzubrechen. Habe also kombiniert, einerseits so quasi wie eine Art kleinen, den ersten Geldunterricht, kann man sagen, also alles Wichtige rund ums Thema Geld, Bank, wo kommen die Zinsen her, welche Sparformen gibt es, also einfach so die Basics, Finanz- und Wirtschaftswissen für einen Achtjährigen heruntergebrochen und kombiniert mit Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben er begonnen, ein Erfolgstagebuch zu schreiben in der Zeit, ein Traumalbum anzulegen, seine Wünsche, seine Ziele, aber auch sehr viel sich zu beschäftigen, wenn er wirklich jetzt reich ist und seine Ziele erreicht hat, was kann er Gutes tun, wie kann er anderen helfen. Und das hat dann Tobias sehr viel Spaß gemacht und nach circa einem Jahr kam dann der Florian dazu, der ein Jahr jüngere Bruder, wollte auch unbedingt mitmachen, da waren wir schon zu dritt. Und so hat die Sachen dann entwickelt und eines Tages hat dann einmal aus einer Volksschule in Andritz mich eine Dame angerufen, ob ich vorbeikommen möchte, sie wegen einer Kooperation, denke okay. Dann wollte sie von mir quasi, der Wunsch war quasi für ein Sommerfest eine Kletterwand zu sponsern für ein paar hundert Euro. Ich wusste, okay, unternehmerischer Kletterwandsponsor für die Kinder, also schön, unternehmerisch hat man nicht wirklich was davon. Und haben halt so geplaudert und sie, ja, und haben sie auch Kinder, sage ich, nein. Aber habe ich ihm erzählt vom Tobias und von dem Projekt. Und sie, boah, Herr Leiker, würden Sie mal zum Weltspartag kommen? Ja, gern, dann komme ich zum Weltspartag in die Klasse. Habe also in der damals vierten Klasse der Volksschule Graz Andritz diese Dinge, die ich mit Tobias gemacht habe, also Weltspartag, wo kommt das Geld her, die Geschichte des Geldes. Und die Kinder waren begeistert und denken, okay, hat Spaß gemacht, wünsche ich alles Gute. Und dann sagt ein Kleiner, zeigt auf und sagt, du Markus, kommst du wieder? Sage ich, wenn die Frau Lehrerin einverstanden ist, gerne. Und so war dann quasi der Beginn eines Ganzjahresprojektes. Daneben habe ich dann ein Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass die Medien darauf aufgesprungen sind, dass plötzlich Anfragen aus ganz Österreich gekommen sind. Habe dann mein Kinderbuch geschrieben, das einmal eins des Geldes, Reichtum kannst du lernen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Das Projekt ist jetzt 9 Jahre alt und macht weiterhin sehr viel Spaß. Ich mache das ehrenamtlich und Schulen, Eltern, Lehrer und die Kinder sind wirklich begeistert.
Was ist dein deklariertes Ziel mit diesem Projekt?
Mein Ziel oder meine Mission mit dem Projekt ist einfach ein Thema, das eigentlich seit Jahrzehnten überfällig ist. Die Kinder lernen in der Schule alles, aber den Umgang mit Geld nicht. Und gerade in einer Zeit, wo die mediale Verlockung, die Werbung, ganze Marketing auch bei den jungen Menschen schon ansetzt, wo sie heute so mit Handy-Apps und Online-Spielen und irgendwelchen Streaming-Diensten schon sehr schnell auf Knopfdruck viel Geld quasi ausgeben können. Einfach den Kindern ab der vierten Klasse Volksschule macht es aus meiner Erfahrung heraus wirklich Sinn, einfach einen ganzheitlichen, wertebasierten Umgang mit Geld näher zu bringen, dass die Kinder einfach auch für sich damit dann finanziell mit dem eigenen Taschengeld schon besser umgehen können, aber auch später auch mit den eigenen Finanzen als Erwachsene und damit einfach unabhängiger sind auch in Zukunft.
Wie reagieren die Kinder auf diesen Geldunterricht? Was kriegst du da auch von denen für Feedback?
Sehr, sehr schöne Feedbacks. Was mir hier am meisten bedeutet, wenn dann Kinder nach Monaten oder nach einem Jahr mir noch Briefe schreiben und sagen, du Markus, das war so toll, das hat viel Spaß gemacht, mir Zeichnungen schicken, Zeichnungen von mir an der Tafel oder Geldscheine, das sind einfach die Dinge aus dem Unterricht heraus. Warum auch Schulen und Eltern und Lehrer so positiv reagieren? Weil ich bin von keiner Bank, ich habe dort keine Werbegeschenke mit, keine Schlüsselanhänger, keine Sticker mit irgendwelchen Sparkasse- oder Raiffeisenbank-Logos drauf und mir geht es einfach nur ums Thema. Und nicht um irgendwas zu verkaufen, weil ich habe kein Produkt, ich bin ein unabhängiger Berater. Und die Kinder haben auch dann zu Hause natürlich erzählt, Markus da, wer ist denn das und was ich alles gemacht habe. Und das Schöne ist dann, wenn beispielsweise ein 10-Jähriger am Ende der vierten Klasse vom elterlichen Wohnungskredit die Rate ausrechnen kann, was die Eltern oft nicht können, nur Papier, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und einfach das Gespür, das die Kinder bekommen mit diesem ganzheitlichen Projekt, wo ich wirklich also über ein Jahr verteilt so 8 bis 10 Mal in der Klasse bin, so alle 4 Wochen im Schnitt, erreicht man auch nachhaltig was. Und ich bin dann schon gespannt, was aus den Kindern später auch privat, finanziell, aber auch unternehmerisch vielleicht wird mit dem, was sie gemeinsam hier erarbeitet haben.
Genau, wann dann der erste Millionär tatsächlich vor der Tür steht und sagt, da, Markus, du hast mir geholfen dabei.
Das ist so quasi das Ziel, ja.
Warum ist dir denn dieses Thema überhaupt so wichtig?
Ich habe schon kurz angesprochen, dass die Kinder heute in der Schule vieles lernen, viel Informationen auch vollgestopft werden, dieses Bulimie lernen, kurz lernen, dann wieder vergessen. Und dass die Schule natürlich bei allen Kindern, egal ob jetzt Volksschule, aber auch dann später in den weiterbildenden Schulen, sehr oft auf die Schwächen der Kinder schaut, was sie noch nicht so gut können, wo noch die bösen Fehler versteckt sind und die persönlichen Stärken und Fähigkeiten oft dann quasi nicht wirklich gefördert oder auch entdeckt werden. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich bin 12 Jahre Schule gegangen bis zur Matura und 80% der Dinge, die ich gelernt habe, waren wirklich umsonst. Was mir wirklich fürs Leben was gebracht hat, waren die Dinge aus der Volksschule. Rechnen, schreiben, lesen. In der Höhe im AAS dann später Englisch und gewisse Dinge auch in Physik. Aber der Rest war wirklich umsonst. Das waren vergeudete Zeiten, vergeudete Jahre und die Dinge, die man in der Schule nicht lernt. Im Endeffekt wie kann ich Unternehmen gründen? Wie finde ich meine berufliche Vision, meine Perspektive? Wie werde ich reich und auch finanziell einfach unabhängig? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie kann ich einfach mein Leben selbstbewusst und eigenverantwortlich gestalten? Diese Dinge fehlen alle in der Schule und ich kann halt mit meiner Profession oder mit meinem Projekt bei einem Teilbereich ansetzen, weil Geld ist ja auch natürlich auch Mittel zum Zweck, gibt gewisse Unabhängigkeit und ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft ganz ein Fundament aller privaten, aber auch beruflichen Entscheidungen. Und an dem Punkt anzusetzen, weil die Kinder aus meiner Sicht sollten in der Schule viel mehr sich mit diesen Dingen auch beschäftigen, die halt uns lehrplanmäßig beschäftigen, die ich kurz angesprochen habe. Ich frage mich immer in den Schulen, warum wird nicht mehr Sport gemacht in den Schulen? Warum ist Thema Gesundheit, Ernährung nicht mehr in den Schulen? Warum wird in den Schulen nicht auch beispielsweise dafür gemeinsam meditiert? Da gibt es so viele Dinge, die wichtig wären.
Das ist jetzt zum Schluss schon angesprochen. Meditation, aber auch Spiritualität ist für dich etwas Wichtiges. Und das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Du warst in einem buddhistischen Kloster für 3 Wochen lang. Und das ist eigentlich auf den ersten Blick, denkt man, das hat ja mit deinem alltäglichen Geschäft vielleicht gar nicht so viel zu tun, ja, wo es viel um Geld, um Finanzen geht. Erzähl mal, wie war diese Zeit für dich und was hat das auch für dich bewegt und warum hat dich das auch irgendwo beeinflusst?
Ich war, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, mit meiner Frau 3 Wochen in Südfrankreich, in einem buddhistischen Kloster von Thich Nhat Hanh, der Zen-Meister und auch als Buchautor weltweit bekannt ist und auch für den Friedensnobelpreis nominiert war. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil es eben, wie du sagst, ganz anders war als die Dinge, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. So den ersten Eindruck werde ich nie vergessen, wie wir dort angekommen sind. Das war so quasi ein mehrwöchiges Retreat, wo einfach halt mit gemeinsamen, also mit Meditieren, mit Vorträgen und mal gemeinsam auch Dinge Zeit verbracht hat. Und wir sind angekommen und waren einfach früher dran, weil mit Flug und so weiter. Und dann hat es geheißen, okay, bitte einfach mal gemütlich in die, so quasi, so wie eine kleine Küche, kann man sagen, hinsetzen, bis er quasi jemand abholt. Und dieses Bild werde ich nie vergessen in der Küche. Da waren Mönche und Nonnen beim Zubereiten des Essens. Und da war ein junger Nonne oder ein junger Mönch, der hat Salat gewaschen. Und der hat wieder den Salat gewaschen. Und dieses Lächeln, diesen Ausdruck im Gesicht, du hast das Gefühl gehabt, diesen Salat zu waschen, ist die schönste Sache auf der ganzen Welt. Und dieses Bild, wenn ich mir denke, wie andere Salat waschen, also dieses Bild habe ich einfach nicht, das hat mich dermaßen beeindruckt damals, mit welcher Innigkeit und mit welchem Glück im Gesicht, der den Salat wäscht quasi. Und das war dann der Beginn dieser 3 Wochen. In einer kleinen Holzhütte gelebt mit Gelsen jede Nacht. 5 Uhr in der Früh aufstehen, ist für mich als Morgenmensch kein Thema gewesen, für meine Frau war es schwieriger. Gemeinsam meditieren um 5.30 Uhr und einfach so also interessante Vorträge hören, Sitzmeditation, Gehmeditation, Arbeitsmeditation, also genau versuchen, in dem Tun, was man tut, einfach nur wirklich bewusst das zu tun und nichts anderes, auch nichts anderes zu denken. Und das eine der schönsten Dinge für mich waren die Schweigezeiten dort. Also zum Beispiel von der Abendruhe bis nach dem Frühstück wird nicht gesprochen. In meinen Notfällen natürlich schon, aber grundsätzlich einfach, und diese Zeit beim Essen nicht reden zu müssen, sage ich bewusst jetzt zu müssen, das war eine der schwersten Dinge nach dem Kloster, wenn man so quasi in Geschäftsmeetings isst. Essen und Reden ist für mich inzwischen, das war so schön beim Essen, einfach nur zu essen.
Inwiefern hat dich diese Zeit auch geprägt dann für später?
Das Spannende war auf der einen Seite, die Rückkehr war dann nach der Zeit im Kloster, hat einen fast überrollt, wenn man dann am Flughafen wieder in diesem Gewusel ist. Geprägt insofern, weil, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig aber ich habe dort zum ersten Mal bewusst wirklich gelernt zu essen, zu sitzen, zu gehen. Gehmeditation, man geht dann gemeinsam mit den Mönchen und den anderen Teilnehmern dieses Retreats, geht man quasi in Südfrankreich bei diesen herrlichen, dieser herrlichen Landschaft, einfach mal eine halbe Stunde, Stunde schweigend im langsamen Tempo durch Wälder, über Wiesen, Hügel drauf bis zum Baum, sitzt dort einmal und alles im Schweigen. Und man geht einfach, man isst nicht, man denkt nicht, was war gestern, was mache ich später, was mache ich morgen, sondern ich habe gelernt zu gehen, man geht einfach. Und das ist auch ein Thema, das ich versucht habe, in meinen Alltag zu integrieren, dieses Gehen in Schweigen. Manchmal, wenn ich quasi vom Büro dann mal vorgehe, den Kunden abholen, und wenn es nur 3, 4 Sekunden sind, bewusst langsamen Schrittes, einfach nur zu spüren, wie jeder Schritt am Boden berührt. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man einfach Achtsamkeit in den Alltag integrieren kann. Und Achtsamkeit aus meiner Sicht ist, das heißt auch schon ein bisschen ein Modebegriff geworden, leider. Aber wenn die Menschheit und jeder Mensch für sich achtsamer wäre auf der Welt, hätten viele Probleme, glaube ich, nicht.
Auch die Jahre danach waren von Erfolg und Wachstum geprägt. Du warst aber noch bei einem großen Finanzdienstleister tätig, hast aber irgendwo dann gleichzeitig schon ein bisschen dein eigenes Backoffice gründen müssen. Erzähl mir da.
Genau. Na, ich habe das Glück, also Gott, meine Klienten haben mich stark weiterempfohlen und ich habe gemerkt, durch den immer größer werdenden Klientenkreis war einfach notwendig, mehr Backoffice-Power aufzubauen. Ich konnte nicht alles alleine machen auf Dauer, also vom Telefonieren, Unterlagen erstellen, nachbearbeiten und Termine machen ging nicht. Und ich habe damals mit meiner Schwester meine erste geringfügige Assistentin gehabt und dann später quasi wurde das Backoffice hier immer größer und war aber in einem Finanzdienstleistungskonzern, der sehr erfolgreich war, nicht vorgesehen, dass quasi ein Berater, ein freier Mitarbeiter jetzt plötzlich eigenes Personal quasi im Unternehmen für sich selbst aufbaut und war auch kein Platz dafür. Und dann habe ich zeitlang, also Backoffice, mein nächster Mitarbeiter danach war dann quasi mein Schwager, der auch also geprüfter Finanz- und Versicherungsmakler war. Und wir hatten dann quasi im Keller unser erstes Backoffice, wo Kunden nicht hinkamen, aber ich weiß noch, das war so wirklich so ein Keller mit diesen kleinen Fenstern oben, wo er quasi Konzepte gemacht hat und später dann auch zwei Backoffice-Kräfte gearbeitet haben und die sind im Winter mit Jacke dort gesessen, trotz Heizung, weil es einfach so kalt war. Und ich habe zwar nicht in der Garage begonnen wie andere Erfolgreiche, aber im Keller und das war eine sehr prägende Zeit und der Beginn halt quasi des Eigenunternehmens, ja.
Du hast dann 2012 noch ein Buch geschrieben, die wichtigsten 10 Geldtipps.
Genau, die wichtigsten 10 Geldtipps war für mich wichtig, weil die Tipps der Millionär, das Buch davor, hat sich so mit diesen Strategien und dem Vermögensaufbau beschäftigt. Und die wichtigsten 10 Geldtipps haben so einfach so das Ziel gehabt, dass egal wo der Leser gerade steht, ist er Hausfrau, Hausmann, Student, alleinerziehend, Pensionist, wie auch immer. Mit welchen wenigen Praxistipps kann der Leser jetzt, egal wo er finanziell gerade steht, die persönlichen Finanzen einfach verbessern, optimieren und für sich einfach sein Geldleben im Haus oder einfach besser gestalten?
Das alles wäre nicht genug. Du bist, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, auch sehr politisch interessiert. Und das hat im Herbst 2012 hast du sogar bei der Nationalratswahl kandidiert und du warst ein Gründungsmitglied des Team Stronach. Erzähl ein bisschen mehr über diese Neigung auch zur Politik bei dir.
Also ich habe mich schon in der Schulzeit, also in der Mittelschule schon mit Politik sehr beschäftigt und war auch schon in gewissen kleineren Funktionen immer auch aktiv, weil ich Dinge verändern wollte. Und auch frustriert war, wie die politische Landschaft in Österreich sich entwickelt. Und beim Team Stronach damals quasi zu kandidieren oder auch Gründungsmitglied zu sein, war einfach für mich der Gedanke zur Division, die dann halt leider danach nicht aufgegangen ist, wie wir wissen. Einmal zum ersten Mal etwas parteipolitisch Unabhängiges quasi aufzustellen, wo sich einfach engagierte Menschen mit Ideen, mit Visionen, die was anpacken und verändern wollen, gemeinsam was aufbauen und entwickeln, ohne jetzt zu denken in Parteifarben oder links oder rechts oder grün, schwarz, blau, was auch immer. Und da eben quasi einerseits eine politische Organisation mitgestalten zu können und aber auch ergänzend dann mit dem Ziel, damals auch in den Nationalrat zu kommen, zu kandidieren, was damals nicht geklappt hat. Inzwischen bin ich froh darüber, weil ich sage, die politische Landschaft in Österreich sich ja auch in eine Richtung entwickelt hat, wo ich sage, da bin ich froh, dass ich es nicht mehr mache.
Das heißt, du bist heute auch gar nicht mehr politisch aktiv?
Nein, ich kann in den Dingen, die ich jetzt mache, in meiner täglichen Arbeit für meine Klienten, aber auch mit dem Geldunterricht wesentlich mehr bewegen und verändern, als wenn ich jetzt einer von 183 im Parlament bin, der nur abstimmen darf.
Ja, 2013 war dein letztes Jahr als Berater bei diesem großen Finanzdienstleister, wie du erzählt hast. Und dann gab es natürlich auch für dich einige Auszeichnungen. 2014 hast du dann endlich vielleicht dein eigenes Unternehmen gegründet. Warum?
Genau. Die Herausforderungen habe ich kurz angesprochen mit eigenem Backoffice und Personal aufbauen. Die Schwierigkeit war damals, ich habe im großen Konzern quasi wie ein leitender Angestellter verdient. Aber wenn ich quasi mit dem Gehalt dann mein Leben und Personal finanzieren muss, ging es einfach finanziell irgendwann nicht mehr aus. Und eben auch gemerkt, dass ich einfach die Qualität, ich wollte eben gestalten, ich wollte das eigenes aufbauen, ich wollte einfach die Unabhängigkeit wirklich 100% für meine Klienten umsetzen. Ich wollte mit mehr Qualität und Engagement wirklich mit meinem Namen einfach 100% für meine Klienten im Einsatz sein, unabhängig vielleicht auch vom einen oder anderen Konzerninteresse. und habe dann 2014 im Juli gemeinsam mit meinen damals beiden Mitarbeitern eben das erste eigene Büro bezogen und war ein spannender Neustart. Weil eine Wiedergeburt unternehmerisch und die Klienten waren sehr begeistert.
Natürlich, aber bestimmt auch mit Herausforderungen, oder? Wenn man etwas neu
Ja, das
startet.
definitiv. Auf der einen Seite war es eben, waren die Jahre davor finanziell nicht einfach, weil ich eben mit meinem Einkommen ja auch mein Personal bezahlen musste und nicht nur mein privates Leben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann eben also ein neues Büro einrichten. Das Büro war auch nicht zu mieten, das gab es nur zu kaufen. Da sind dann meine Ersparnisse quasi alle reingeflossen. Und habe formal mit diesem Neustart aber die Herausforderung gehabt, dass die Kunden alle nicht mehr gehört haben, weil ich habe die Kunden früher alle aufgebaut für das Unternehmen. Also formal hatte ich am ersten Tag keinen einzigen Kunden, aber die Kunden waren, also meine Klienten waren alle begeistert. Ich habe wirklich auch Post bekommen, Herr Leiker, endlich, warum nicht früher? Passt ja viel besser zu Ihnen, viel Erfolg. Und es gingen wirklich alle Klienten gingen mit mir mit und waren von Anfang an im eigenen Unternehmen auch mit dabei und dann gingen wir diesen Weg eben gemeinsam weiter.
Und erfolgreich offensichtlich. 2016 kam dann schon die erste Vergrößerung, räumlich und auch personell, oder?
Ja, da haben wir dann es war auch insofern spannend, weil ich habe eben mein Büro gekauft, daneben war ein größeres Objekt, war vermietet vom Eigentümer noch und dann fragt mich eben der Immobilienmakler, der damals mir das Objekt vermittelt hat, nach Motto Leiker, da fahren wir auch noch frei, haben es Lust, denke mal, der hat ja einen Vogel, jetzt hat das gekauft, die Bankbeziehung spinnt er jetzt komplett aber fragt man halt mal nach bei der Bank, oder bei den Banken. Weil für mich damals schon klar war, wenn das jetzt vorne verkauft wird, das grenzt einander an, ist es weg, dann habe ich nie wieder die Chance. Vom Platz her reicht das jetzt für mich, aber wenn ich in den nächsten Jahren weiter wachse, brauche ich irgendwann mehr Platz. Und wenn ein anderer das kauft, dann ist es für mich unerreichbar. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Und wir haben damals also wirklich dann erweitert. In Summe hat die Kanzlei 240 Quadratmeter. Wir waren zu dritt, denke mal, das ist ja, wir haben leere Räume gehabt ohne Ende. Keine Ahnung, wie wir die jemals nutzen werden, aber ich wollte einfach, ich wusste, nach dem Motto Think Big, wenn wir wachsen, brauchen wir immer mehr Platz. Und inzwischen haben wir dort einerseits in einem Raum ein eigenes Filmstudio für Menschen im Porträt, Lagerraum für den Buchverlag, zwei Büros haben untervermietet, also es ist eh hineingewachsen dann. Aber zu Beginn denke ich mal, bist du wahnsinnig, so viel Geld, 240 Quadratmeter, drei Mitarbeiter. Aber es hat sich ausgezahlt, ja.
Dann stellt sich vielleicht die Frage so, was ist denn das, was du eigentlich machst für deine Klienten?
Wir begleiten jetzt seit 17 Jahren inzwischen als Team gemeinsam unsere Klienten in allen Finanzthemen. Das bedeutet, also meine Beratung ist im Bereich Immobilienfinanzierung, im Bereich der Geldanlage Vermögensberatung. Mein Mitarbeiter ist Versicherungsmakler geprüft, dass wir decken für unsere Kunden oder Klienten ganzheitlich unabhängig alle Finanzthemen ab. Unabhängigkeit heißt, wir haben kein Produkt, das wir quasi anbieten oder verkaufen, sondern wirklich für die Klienten mal Maßkonzept machen, das Maßanzug schneidern, Strategien entwickeln und sie dann unterstützen bei ihren Projekten, ob das in Geldanlage, Finanzierungen oder Versicherungsthemen sind, mit dem Ziel, unseren Kindern Geld zu sparen oder und natürlich auch viel Zeit zu sparen durch die Beratung.
Was ist für dich das größte Ziel in der täglichen Arbeit mit deinen Klienten
Ich habe vor einiger Zeit einmal von Warren Buffett eine Aussage gelesen, die sehr getroffen hat für mich. Er hat so gesagt, so sinngemäß gesagt, Dinge zu tun, die man gerne tut, mit Menschen, die man mag, ist so quasi das Schönste, was man tun kann. Und das trifft für mich sehr gut, weil wir sind ein sehr familiäres Unternehmen, also ein kleines Team, sehr freundschaftlich, familiär. Wir sind jeden Tag mit Freude und Spaß für unsere Klienten im Einsatz, ihnen finanzielle Vorteile zu bringen, auch finanzielle Sicherheit, sie zu unterstützen mit diesen Themen, die das tägliche Leben auch nachhaltig betreffen oder beeinflussen können. Und ist für uns im täglichen quasi Job, im täglichen Tun wichtig, wobei, wenn du fragst, in der täglichen Arbeit, diesen Begriff Arbeit mag ich ehrlich gar nicht. Weil seit dem ersten Unternehmen, dem Jackson Trader damals im Jahr 2000, war für mich immer eins ganz wichtig: Ich will nicht arbeiten, ich will Dinge tun, die ich gerne tue. Ich will damit natürlich Geld verdienen und erfolgreich sein, aber ich möchte einfach quasi mich am Sonntag genauso auf Montag freuen können, wie ich mich von Montag auf Dienstag freue, einfach Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen, Menschen zu unterstützen oder Dinge einen Mehrwert quasi zu bringen, aber dabei jetzt nicht das Gefühl zu haben, dass ich jetzt arbeite. Im Wort Beruf und Berufung sind verwandt. Viele haben einen Beruf, nur manche haben ihre Berufung gefunden. Ich bin dankbar, dass ich meine gefunden habe.
Das äußert sich bei dir eben auch oft in deinen Büchern. 2017 gab es dann gleich nochmal zwei
Ja,
Stück.
ja.
Was hat dich da umtrieben? Was hast du da geschrieben?
Ich habe gemerkt mit dem Buch Die wichtigsten 10 Geldtipps, dass auch Feedback von Unternehmen gekommen ist, die sich in dem Buch nicht für vieles gefunden haben, was sie anspricht, aber in einigen Punkten habe ich gemerkt, okay, mein Buch ist eher so für Angestellte geschrieben, und dann habe ich auch gemerkt, dass die Zielgruppe, also die Leserschaft der Senioren wieder ganz andere Herausforderungen, Themen hat. Ich habe dann quasi die beiden Bücher, die wichtigsten 13 Geldtipps für Senioren, aber auch die wichtigsten 13 Geldtipps für Unternehmer geschrieben. Speziell jetzt auf diese beiden quasi Zielgruppen hin mit konkreten Praxistipps, wie kann also, ob ich Unternehmer bin oder jemand, der 55 plus sich quasi der Pension nähert, einfach für sich mit seinen Finanzen, mit wenigen Praxistipps, die leicht umsetzbar sind, einfach für sich mit seinem persönlichen Haushaltsbudget, Finanzplan einfach besser umgehen. Mhm.
Das Jahr war außerdem noch sehr aufregend für dich. Du hast Arnold Schwarzenegger getroffen. Genau. Warum war das für dich persönlich so ein Meilenstein auch?
Es war persönlich sehr, sehr spannend, weil, wie man sieht, ich bin weder Bodybuilder noch Schauspieler geworden und auch kein Politiker, Gott sei Dank. Arnold Schwarzenegger hat einfach mit seinem Lebenswerk gezeigt, dass die Dinge, die scheinbar unmöglich sind, die nicht funktionieren, doch funktionieren können. In einem Interview hat er auch mal gesagt, zu mir hat man am Anfang gesagt, ich kann als Schauspieler nie erfolgreich sein, ich bin zu groß, ich bin zu muskulös, mein Akzent, also nach dem Motto, und Schwarzenegger, der Name, das kann ja nie funktionieren, mach was Gescheites, Arnold, nach dem Motto, hat so mancher Produzent zu ihm gesagt. Und die Geschichte hat gezeigt, dass er es doch geschafft hat, dass er einfach quasi seine Schwächen in Stärken verwandelt hat, gerade sein Akzent ist quasi, gerade sein Körperbau, und dass er im Endeffekt viele Grenzen gesprengt hat, egal ob jetzt jemand in den gleichen Bereichen erfolgreich sein möchte wie er, oder egal in welchem Bereich des Lebens, man kann einfach von der mentalen Einstellung, von dem niemals aufgeben und von seinen Erfolgsregeln sehr viel lernen. Und deswegen war es für mich einfach sehr, sehr spannend, ihn in diesem Jahr sogar zweimal kurz persönlich zu treffen, ein paar Sätze auch mit ihm zu wechseln, weil er einfach als Person mit dem Lebenswerk bis hin zum sozialen Engagement, Special Olympics, aber auch im Bereich Ökologie und Klima, einfach eine Galionsfigur ist, die auch jetzt noch, über 70 ist er inzwischen, auch noch wirklich eine Mission hat, die er verfolgt und versucht, was zu verändern.
Mhm. Du hast kurz darauf dein 15-Jahr-Jubiläum gefeiert. Ja, ja. Da waren hunderte Mandanten, deine Geschäftspartner waren dabei. Was hat dir das auch bedeutet, ja, dieses Jubiläum mit diesen Menschen zu feiern?
Es war ein sehr besonderer Tag. Einerseits, es war 3 Jahre nach meinem Neustart mit eigenem Unternehmen, es war 15 Jahre Finanzdienstleistung, war 3 Jahre mit dem eigenen Unternehmen. Und wie der Schritt war ins eigene Unternehmen, war natürlich schon klar, okay, ich mache das, ist die richtige Entscheidung, der richtige Weg für mich. Aber es gab doch halt Herausforderungen auch, die zu meistern waren, eben am Anfang finanziell ein Büro einrichten, mit all den Dingen, die ich schon erzählt habe vorher. Und dort dann quasi zu stehen und gemeinsam mit den Menschen zu feiern, die immer an mich geglaubt haben, die zufrieden sind mit meiner Arbeit, die wir gemeinsam als Team auch unterstützt haben. Auch mit Geschäftspartnern, auch mit lieben Freunden. Das war einfach so einer der persönlichen, der wichtigsten Tage in meinem Leben.
Über Herausforderungen haben wir schon gesprochen. Gab es aber wirklich auch mal ein Scheitern, eine richtige Niederlage für dich?
Wirkliche Scheitern gab es Gott sei Dank nie. Herausforderungen, die ich schon kurz erwähnt habe, gab es viele, vor allem der Neustart mit dem eigenen Unternehmen, wo halt einfach organisatorisch aufbauen, Büro einrichten, auch die finanziellen Dinge. Es war eine sehr spannende Zeit, wo halt auch privat dann vieles zurückstecken musste, um diesen Neustart auch zu schaffen. Ich habe gewusst, es funktioniert, aber habe ich immer alles fokussieren darauf. Das war, glaube ich, die forderndste und die herausforderndste Zeit im unternehmerischen Aufbau. Aber es hat Gott sei Dank alles sehr, sehr gut funktioniert, auch dank meines guten Teams, meiner Mitarbeiter und den Klienten.
Du hast 15 Jahre dann hinter dir gehabt, aber was motiviert dich oder was inspiriert dich immer noch, trotzdem für deine Klienten, für deine Geschäftspartner auch jeden Tag so viel Einsatz zu zeigen?
Das, was die tägliche Motivation ausmacht, auch zu sehen, was wir Positives bewirken können. Also ob man jetzt einer jungen Familie hilft, dass sie günstig zum sicheren Immobilienkredit kommen für die Familie, ob man Menschen, die viel Geld haben, einfach für sich auch eine planbare Sicherheit mit ihrem Vermögensaufbau für die nächste Generation vielleicht schaffen wollen. Also einfach in diesen Bereichen, Geld an sich ist ja relativ, aber das sind Themenbereiche, die im täglichen Leben einfach ganz, ganz wichtig sind, wo es um familiäre Sicherheit geht, um persönliche Lebensplanung geht. Und einfach in diesen Themenbereichen wirklich mit aller Kraft und Erfahrung unsere Klienten von jung bis alt, ob Familie mit Kindern oder auch Senioren zu unterstützen, unabhängiger zu sein, finanziell sich abgesichert auch zu sein und ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wollen, das ist im Endeffekt so der tägliche Antrieb, den wir im Team jeden Tag haben.
Du hast schon gesagt, ja, Geld ist so das Mittel zum Zweck. Man hat schon das Gefühl, dass es einen sehr hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Wie viel Macht hat Geld deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft?
Ich persönlich finde, also Geld an sich ist überhaupt nicht wichtig. Was mache ich mit dem Geld? Das ist im Endeffekt wichtig. Und auf der einen Seite finde ich, Geld ist eine Art von Energie. Ich kann mit dem Geld Kinderkrankenhäuser bauen oder Atomkraftwerke. Für mich ist aber auch Geld so die letzte Form der wirklichen direkten Demokratie. Ich kann mit jeder Kaufentscheidung, ob ein Produkt, eine Dienstleistung, mit jeder Kaufentscheidung bestimme ich, was möchte ich in dieser Welt haben. Unsere Politiker wähle ich alle 4 oder 5 Jahre. Mhm. Aber ob ich jetzt beim Biller einen Knoblauch aus China kaufe oder am Bauernmarkt eine biologische aus der Steiermark, ist auch eine Wahl. Ich habe eine Wahl getroffen, eine demokratische, und unterstütze, was ich möchte. Und das ist bei der Form des Konsums, bei der Mobilität, kaufe ich Fairtrade, kaufe ich Bio, kaufe ich regional, gestalte ich die Welt auch ein bisschen mit. Und deswegen sage ich, ist Geld an sich für mich die letzte Form der direkten Demokratie, weil ich mit jedem Euro, den ich ausgebe, eine Wahl treffe, eine Entscheidung treffe, was ich in der Welt unterstützen und fördern möchte.
Wenn wir jetzt zu dem kommen, was wir heute machen, mhm. Menschen im Porträt, das war natürlich auch eine Vision vielleicht von dir, ein Herzensprojekt, sagst du immer. Wann und wie kam es denn zu dieser Idee?
Ich habe in meiner Tätigkeit das Privileg, dass ich jedes Jahr mit 100 oder 1000 Menschen Gespräche führe. Natürlich auch über Finanz- und Geldthemen, aber zwischendurch auch sehr viele sehr persönliche Geschichten auch dann gehört habe. Und das Spannende für mich war einfach, Geschichten von Menschen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, die man kennt, aber auch Klienten, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber die auch eine sehr persönliche, oft außergewöhnliche Lebensgeschichte hinter sich haben, Dinge gemeistert, Herausforderungen auch gemeistert haben. Und ich dann gemerkt habe, wow, da lerne ich ab und zu auch sehr viel für mein Leben aus diesen Geschichten, aus diesen Erfolgen, diesen Niederlagen, dem Scheitern, dem Wiederaufstehen, und denke mir, wow, es wäre spannend, das ist nicht nur, dass ich davon lernen darf, sondern irgendwie auch vielleicht Gespräche, Interviews zu führen, und so ist dann langsam die Idee entstanden zu Menschen im Porträt. Ja, und dann ging es los, genau, so mit Geldunterricht früher, dann jetzt mit Menschen im Porträt.
Ja, Interviews gibt es viele, machen viele. Was ist für dich das Besondere an Menschen im Porträt?
Das Besondere an Menschen im Porträt ist für mich, dass es jetzt nicht darum geht, nicht um den Erfolg an sich oder dass jemand erzählt, juhu, jetzt bin Millionär oder ich habe jetzt einen Bestseller geschrieben oder ich habe einen Oscar bekommen, sondern viel wichtiger ist, diese Erfolge sind die Menschen dahinter, wie die das geschafft haben. Mhm. Welchen Weg haben die hinter sich? Welche Herausforderungen, welche Niederlagen, welche Scheitern vielleicht auch gemeistert? Viele Unternehmer waren zwischendurch manche mehrfach pleite oder in Konkurs, haben es wieder geschafft. Andere haben tödliche Krankheiten und schwere Krankheiten überwunden, Schicksalsschläge auch gemeistert. Und das ist im Endeffekt spannend. Also nicht die Erfolge, was wir oft so in den Medien auch sehen und bewundern, sondern der Weg dorthin, wie sie es geschafft haben und wie kann ich oder wie kann der Zuschauer quasi des Interviews einfach für sein Leben was mitnehmen, sich inspirieren lassen, davon was lernen, um einfach dann auch seine Projekte, sein Leben wieder spurfreier und selbstbestimmter angehen zu können.
In den Interviews, die du bisher geführt hast, gibt es sowas wie einen gemeinsamen Nenner?
Ja, es ist spannend, es gibt einen gemeinsamen Nenner. So die Aussage, die fast bei jedem vorkommen ist, hör auf dein Herz, mach Dinge, die dir Freude machen, dann bleib dran, bleib wirklich dran. Und vor allem, dann finde deine persönliche Lebensmission. Also der Begriff Work-Life-Balance kam auch öfter vor, wo so quasi die Aussage war, also so sinngemäß die Aussagen waren, Work-Life-Balance ist schwachsinnig, mehr oder weniger, weil wenn du immer trennst zwischen dem Arbeiten, dem Arbeiten, dem schweren, bedrückenden Arbeiten und dann endlich Freizeit, dann kannst du nie wirklich erfolgreich, aber auch nie wirklich glücklich sein, weil dein Leben immer so separiert ist in die böse, dunkle Zeit des Arbeitens und die helle, schöne, glückliche Zeit der Freizeit und Urlaubs. Und quasi da einfach die Mission zu finden, die dich antreibt, für die du bereit bist, alles zu geben und die dich erfüllt von Montag bis Sonntag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und das ganze Jahr hindurch.
Gibt es eine historische Persönlichkeit, die du gerne interviewt hättest?
Ja, würde er noch leben, wäre Charlie Chaplin hier definitiv an erster Stelle. Viele kennen ihn nur aus den tortenschmeißenden Stummfilm, Klamauk, Komödianten von früher. Manche haben seine späteren Werke gesehen, Modern Times oder Der große Diktator. Also das Spannende an Charlie Chaplin ist, der hat ja aus bitterster Armut heraus im Endeffekt seinen Weg herausgefunden. Ich habe einmal gelesen in einem Interview, wo er gesagt hat, sprich seine Mutter, er und sein Bruder, hatten gemeinsam ein Paar Schuhe und sie mussten sich überlegen, wer geht außer Haus und holt jetzt irgendwie ein Brot oder was, weil sie konnten nicht mit ein Paar Schuhe nicht in London damals in der kalten Zeit. rausgehen, aus bitterster Armut heraus quasi sich hochgearbeitet. Und er war an sich als Künstler wirklich ein Universalgenie. Er hat produziert, Hauptrolle gespielt, er hat die Musik selbst komponiert, er hat mehrere Instrumente gespielt, er hat gigantisch gezeichnet. Mhm. Also er war quasi wirklich ein Universalgenie. Und auch dieser Werdegang, der hat von Beginn weg über die Erfolge, bis dann quasi die Amerikaner ihn rausgeschmissen haben aus Amerika wegen Verdacht des bösen Kommunismus, bis halt dann quasi zu seinem Meisterwerk im späteren Alter. Das ist einfach eine gigantische Geschichte, die sehr, sehr spannend ist. Und deswegen hätte ich ihn auch gerne interviewt, aber er ist nicht mehr da.
Dafür gibt es noch Menschen, die du vielleicht noch interviewen möchtest. Wer ist denn da so jemand, der unbedingt mal vor die Kamera muss?
Der Dalai Lama, definitiv. Weil die Lebensgeschichte sehr, sehr spannend ist und weil er einfach als Mensch und Persönlichkeit so wirklich so das personifizierte buddhistische Mitgefühl und auch die Ausstrahlung und viele Menschen von ihm sehr viel lernen dürfen und lernen können auch noch. Und von den, wenn man so quasi ins Unternehmerische oder Showbusiness hineingeht, eben Arnold Schwarzenegger oder George Lucas sind beide Menschen, die sehr, sehr viel daran bewegt haben, beide belächelt worden sind. Der eine für sein blödes Bodybuilding-Getue in der Steiermark, der andere für seine komischen Science-Fiction-Figürchen in den komischen Star-Wars-Filmen. Nach dem Motto, kein Mensch braucht so einen Schwachsinn. Und die beiden haben auch gegen sehr viel Widerstände auf ihr Herz gehört und sind heute auch Inspiration für ganze Generationen, haben auch die Gesellschaft sehr mitgeprägt mit ihrem Tun. Und deswegen werden die beiden quasi auch auf meiner Wunschliste und schauen wir mal, was kommt.
Wir haben sehr viel über deinen Weg gehört und du hast doch gerade gesagt, wer ist denn deine Inspiration vielleicht gewesen? Was war ein Wegbereiter? Wer hat dich geprägt?
Also im familiären Umfeld mein Großvater, also mein Opa und meine Mutter, weil die beiden sehr, sehr engagiert immer dafür da waren, anderen zu helfen, zu unterstützen, immer auf andere geschaut haben, was kann man besser machen, wie kann man was verändern, wie kann man einfach das, was man hat, auch teilen, geben und unterstützen. Und im unternehmerischen oder auch beruflichen Weg waren sicher Bodo Schäfer kurz erwähnt durch die Bücher, T. Harv Eker, auch ein Buchautor mit seinem Bestseller So denken Millionäre, oder mit dem persönlichen Werdegang sicherlich auch Arnold Schwarzenegger, die einfach da in vielen Facetten das Persönliche, die persönliche Entwicklung, aber auch die Entscheidungen damit geprägt haben.
Wir wissen ja mittlerweile, dass du sehr gerne dein Wissen auch weitergibst. Du hältst auch Seminare und in diesen Seminaren und Reden hört man zwei Aussagen immer ganz besonders. Und zwar, wir sind alle reich und Millionäre gestalten unsere Gesellschaft. Wie meinst du das?
Also wir sind alle reich insofern, wir beide sitzen hier in Sicherheit. Um uns herum fallen keine Bomben. Wir haben beide hoffentlich gut gefrühstückt. Wir sind gesund, schmerzfrei, wir haben arme Beine zum Gehen, wir können sehen, wir werden danach uns dann beim Mittagessen auch wieder, also auch bis wir haben alle Grundbedürfnisse gedeckt. Wir haben Dach über dem Kopf, wir haben fließendes Wasser, also wir leben alle in Mitteleuropa in einem Reichtum, in einem Wohlstand, der außergewöhnlich ist und egal welche Herausforderungen man hat, und viele Menschen haben natürlich sicherlich auch Herausforderungen zu meistern, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also früher, vor Jahrhunderten, hatten nicht einmal die Könige und Kaiser fließendes, warmes Wasser. Und heute ist es für uns so ganz normal. Also wir sind alle reich, uns geht es allen sehr, sehr gut. Und weil du gemeint hast, Millionäre gestalten die Gesellschaft. Jeder von uns kann die Gesellschaft gestalten, egal wo er steht, egal wie viel Geld, weil eben beispielsweise jetzt, wenn es um das Thema Geld geht, jeder Euro ist eine Entscheidung, etwas zu verändern oder quasi eine Wahl, und sei es nur im Konsum. Aber natürlich, wenn ich jetzt mehr Möglichkeiten habe finanziell, wenn ich jetzt im Monat 1.000 Euro verdiene oder ob ich jetzt übertrieben 1 Million am Konto habe, natürlich kann ich in unserer Welt, und das können wir jetzt beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber ich kann mit mehr Möglichkeiten einfach auch mehr verändern. Wenn die Menschen, die viel Geld haben, können Universitäten sponsern, unterstützen, die viel Geld haben, können Immobilienprojekte entwickeln, können Wohnraum schaffen, können spenden, also ein Großteil des Steuer- und Spendenvolumens kommt ja auch von Menschen, die Gott sei Dank es sich auch leisten können, das zu tun. Die Menschen, die wirklich engagiert sind, die quasi sich an einen Atomreaktor ketten oder irgendwo in Afrika wirklich vor Ort helfen, also das ist noch wirklich unter schwierigsten Bedingungen, auch unter Einsatz der eigenen Gesundheit oder auch Risiken eingehen, auch die brauchen oft ja wieder finanzielle Mittel, um das auch tun zu können. Und ich habe damals so auf dem Weg zur Matura mich auch gefragt, wohin geht es beruflich? Gehe ich zu Greenpeace, gehe ich zum WWF quasi, möchte ich im Regenwald irgendwas tun und denke mir, okay, ich bin nicht schwindelfrei, ich kann sicher auf keine Atomkraftwerke raufklettern, das ist nicht meins. aber ich kann in dem, was ich wirklich machen möchte, auch erfolgreich sein, einerseits andere Menschen inspirieren, aber auch dann finanziell unabhängig auch wieder solche Menschen unterstützen, die wirklich dann quasi in erster Reihe dann ihres geben, weil es können immer zwei dazu, die das wirklich tun, die verdienen sehr viel Respekt und Dankbarkeit, aber auch die sind oft händeringend auf der Suche nach den finanziellen Mitteln, um das irgendwie zu verwirklichen und eben auf die Frage zu antworten, je mehr Geld jemand hat, sofern das halt wichtig auch natürlich ethisch vertretbar verarbeitet worden ist, kann einfach mehr gestalten, mehr verändern, auch mehr helfen, mehr Gutes tun, mehr spenden, mehr fördern, Innovationen weiterbringen. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier auch sein Geld gut einzusetzen.
Was sind denn jetzt deine Tipps an junge Menschen, die natürlich glücklich sein wollen, aber auch erfolgreich sein wollen? Oder muss es überhaupt ein auch sein? Ja? Was sind deine Tipps für diese Menschen?
Ich bin überzeugt, dass dass gewisse Gewohnheiten zu Erfolgsgewohnheiten werden können. Wir sind heute natürlich in einer Zeit, wo wir auch am sehr starken medialen Overflow von allen Seiten ausgesetzt sind. Und wenn ich so als ein Beispiel hernehme, die meisten Menschen verbringen am Tag circa eine Stunde auf dem Weg in die Arbeit oder auf dem Weg zurück, so sagen wir grob eine Stunde. Und in der Zeit kann ich Radio hören oder ein gutes Hörbuch. Ich kann am Abend eine Stunde fernschauen, mir einen Shot anschauen, einfach nur Entertainment, oder ich kann am Abend ein gutes Buch lesen. Und wenn ich jetzt, okay, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nie Unterhaltung anguckt, aber einfach dieses tägliche vor der Glotze hocken, dieses tägliche nur Radio hören und sich berieseln lassen auf dem Weg in die Arbeit. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde ein Hörbuch höre, halt gelegen öfter mal oder mehr lese, ist es ohne Zeitaufwand zusätzlich möglich, dass ich zumindest vielleicht ein bis zwei Bücher im Monat lese, die mich weiterbringen in meiner Persönlichkeitsentwicklung mit den Projekten, die mir wichtig sind. Und zwei Bücher im Monat sind schon 24 Bücher im Jahr, sind in 10 Jahren 240 Bücher. Und wenn das die richtigen Bücher sind, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Romanen, sondern wirklich von Dingen, die mich weiterbringen, Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, einfach zusammenfassend kann man sagen, einfach Gewohnheiten zu entwickeln, die mich auf dem Weg unterstützen und meine Zeit nicht zu verplempern mit irgendwelchen YouTube-Videos oder nur Radio hören.
Was denkst du, ist es heute einfacher oder schwieriger geworden, erfolgreich zu sein?
Es ist, glaube ich, anders. Wir haben jetzt vorher schon kurz erwähnt, das Beispiel mit Charlie Chaplin. Also die wirklich Großen des letzten Jahrhunderts sind oft aus bitterster Armut, aus dem Kampf, aus dem Existenzkampf heraus erfolgreich geworden. Da war einerseits oft die Vision da, da wollen sie hin, aber oft auch so der oft Zwang auf der Antrieb, ich muss von dem Problem hinter mir weg, ich muss quasi überleben und es schaffen. Das Problem haben die jungen Menschen heute Gott sei Dank nicht mehr. Die haben einen vollen Kühlschrank, in fast allen Fällen Dach über dem Kopf, also die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Es gibt mehr Chancen als je zuvor. Also ich kann heute auch durch die modernen Medien, egal wo ich auf der Welt bin, mit einer guten Idee leichter, schneller, viel mehr Menschen erreichen, als wenn ich vor 100 Jahren in einem Dorf geboren worden bin. Oder wäre, wo ich niemanden hätte großartig erreichen können über die Dorfgrenze hinaus. Aber das war sicherlich, also das ist sehr viel einfacher geworden. Was aber schwieriger geworden ist, aus meiner Sicht, dass eben die Ablenkungen viel, viel größer geworden sind. Also vor 50, 60 Jahren als junger Mensch, okay, in der Schule warst, du hast gelernt, du hast Sport gemacht draußen im Freien, du hast vielleicht ein Musikinstrument gelernt oder warst einfach in der Natur unterwegs und hast deine Seele baumeln lassen, deine Gedanken quasi fließen, wie man so schön sagt. Und diese Dinge sind aus meiner Sicht sicher alle persönlichkeitsfördernd und entwickelnd gewesen. Aber heute wird jede Sekunde mit Smartphone, mit Streaming verbracht und wenn ich mir heute quasi auf YouTube alle lustigen Katzenvideos angucke oder irgendwelche komischen, lustigen anderen Sachen auf Facebook, ist das zwar nett, aber es bringt für mein Leben nicht wirklich was. Wenn ich in der gleichen Zeit mir die Medien an sich bieten ja viele Möglichkeiten. Ich kann mir in der gleichen Zeit auf YouTube einen Vortrag von Anthony Robbins anschauen, inspirierendes Video von Bodo Schäfer oder anderen Persönlichkeiten, wo ich wieder was lernen kann mit diesen Tools. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Es ist leichter geworden, erfolgreich zu sein, aber die Bequemlichkeit und die Ablenkungen sind viel, viel größer, als sie eben beispielsweise vor 50 oder 70 Jahren waren.
Ja, viele junge Menschen sagen dann aber auch, ja, mir ist die Freizeit viel wichtiger. Was würdest du zu denen sagen?
Wenn jemand sagt, das habe ich auch schon oft gehört, also eben mit der Work-Life-Balance und mir ist das Geld verdienen nicht so wichtig, mir ist die Freizeit quasi wichtiger. Da ist aus meiner Sicht, das ist eine große Gefahr. Einerseits eine große Gefahr ist für den jungen Menschen, der das sagt, weil er wieder ganz strikt trennt zwischen Freizeit und Arbeit. Das heißt, er ist sicherlich in der Arbeit nicht so glücklich wie in der Freizeit. Auf der anderen Seite ist es für die für die Arbeitgeber, für den Unternehmer quasi Katastrophe, jetzt junge Mitarbeiter zu haben, die eigentlich nur abarbeiten und dann sagen, ah, endlich Urlaub, endlich Wochenende. Also ist auch für die Gesellschaft, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Situation. Und da ist aus meiner Sicht so die wichtigste Botschaft für Menschen, aber jeden Alters, auch junge wie ältere, finde etwas, was dir Spaß macht, wo du sagst, ich gehe genauso gerne ins Büro wie in den Urlaub. So komisch das klingen mag. Wir hatten einen erfolgreichen jungen Unternehmer bei uns im Interview, bei Menschen im Porträt, und der hat zu mir gesagt, nach dem Motto, du Markus, ich arbeite ja auch nicht. Ich habe mir was gesucht, was mir genauso, also die Aussage war wirklich ungefähr die, wenn du einen Job hast oder eine Arbeit hast, wo das im Büro gleich viel Spaß macht, wie es aus beim Playstation spielen, dann hast du gewonnen. Mhm. Weil dann ist alles dein Leben, alles dein Weg, alles deine Mission, den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr, du trennst Beruf und Freizeit nicht und bist aber glücklich dabei. Mhm. Und das ist wichtig, und diese Trennung zwischen Beruf, zwischen endlich Freizeit und Arbeiten, das ist was ganz, ganz schädlich für die Gesellschaft.
Mhm. Du hast schon gesagt, ja, du bist glücklich dabei. Jeder definiert das vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Wie definierst du für dich Glück?
Ich definiere Glück für mich als Zeit verbringen mit den Menschen, die mir wichtig sind, die Menschen, die ich liebe, Dinge zu tun, die mir Freude machen, Dinge zu entwickeln, die mir Freude machen, eben nicht zu arbeiten, sondern einfach natürlich Geld zu verdienen, aber Dinge zu tun, die ich als Berufung sehe, nicht als Beruf. Es gibt den schönen Satz auch von Buddha, dem das Zitat zugeordnet wird, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg, weil genau das ist im Endeffekt so, dass wenn ich jetzt immer auf ein Ziel hinarbeite und erreicht habe und mich vorher nur verbissen, verkrampft habe, bin ich zwar vielleicht dann kurz 5 Minuten happy, juhu, ich habe es geschafft, aber davor bin ich nicht wirklich glücklich. Und dieses Leben haben wir nur einmal, es gilt das Beste daraus zu machen. Und wenn ich das Idealbild halt zumindest möglichst viel Zeit glücklich bin, dann habe ich gewonnen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, diese Momente, diese Magic Moments quasi, sind ja auch nur auf Zeit. Du hast vorher von meiner 15-Jahr-Feier gesprochen. Als ich auf der Bühne stand und quasi die ganzen Klienten, Mitarbeiter, Freunde, Familie, alle haben mit dir gefeiert, haben applaudiert, das war so einer der innerlich emotionalsten, schönsten Momente für mich auch in meinem Leben. Und wurde auch gefilmt an diesem Abend. Und dann habe ich immer kurz gedacht, okay, ich freue mich schon danach, dieses Video anzuschauen. Und im gleichen Augenblick ist mir eines bewusst geworden. Hier und jetzt ist dieser Moment, der mich im Herzen so berührt. Wenn ich eine Woche später einen Film anschaue, denke ich mir, wow, das war super. Wenn ich mir dann vielleicht mit 90 mit den Enkelkindern oder Urenkeln das Video anschaue, denke ich mir, wow, das war damals schon super. Die Enkelkinder werden irgendwann später sagen, ja, das war früher der Uropa. Und die Urenkel werden sagen, oder Urenkel sagen, wer war denn der Typ, kenne ich nicht. Klick und löschen das Video. Das heißt, das, was in dem Augenblick mir alles bedeutet, ist für mich eine gewisse Zeit wertvoll. Mhm. In 100 Jahren interessiert es kein Schwein mehr. Mhm. Hart gesagt jetzt. Und einfach das zu wissen, dass diese Dinge alle vergänglich sind, das sind die Momente, deswegen ist auch der Weg so wichtig, weil nur für diese Momente lebst, vergeudest du die anderen 99% deines Lebens. Und wenn du am Ende deines Lebens sagen kannst, das Leben so gelebt, wie ich wollte, dann hast du gewonnen. Weil dieses eine Leben haben wir noch einmal.
Ja, du machst auf jeden Fall, glaube ich, mehr draus als der Großteil der Menschen. Das ist sehr inspirierend. Wenn wir jetzt versuchen, zum Ende des Interviews das ein bisschen zusammenzufassen, nämlich in deine Mission, ja, also Finanzcoach, du bist Buchautor, du bist Geldlehrer, du engagierst dich sehr viel, ja. Menschen im Porträt jetzt noch dazu. Was ist die Mission, die all das miteinander ein bisschen verbindet für dich?
Ich habe schon vorher kurz erwähnt, dass wir heute in einer sehr reichen Zeit leben, mit Herausforderungen, aber im Wohlstand. Und die Mission, die quasi bei mir all das verbindet, ist einerseits in der Finanzdienstleistung eben unsere Klienten unterstützen in all diesen Finanzthemen, dass sie für sich einfach abgesicherter, finanziell freier, unabhängiger leben können. Und für die Dinge mehr Zeit haben, die wirklich wichtig sind im Leben. Familie, Berufung, Lebensmission finden, Spiritualität, Hobby, Sport, was auch immer. Im Geldunterricht auch die gleiche Mission im Endeffekt, die Kinder zu unterstützen, dass sie später als junge Erwachsene unabhängiger, finanziell freier sind, dass sie ihren Weg finden, ihre Mission finden, die sie glücklich macht, die sie eben erfüllt, ihre Berufung zu finden. Weil nur Menschen, die das lieben, was sie tun, und mit Freude tun, auch geben und unterstützen können, einen Beitrag leisten können zur Gesellschaft. Auch mit Menschen im Porträt, auch mit meinen Büchern oder Seminaren. Wieder das gleiche Ziel, kann man sagen, immer einfach andere zu unterstützen, ihren Weg zu finden, ihre Mission zu finden und ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen, dass sie immer später zurückblicken können und sagen, okay, das war ein gut verbrachtes Leben, wo ich auch was bewegen konnte, bewirken konnte, anderen helfen konnte und auch einen Beitrag leisten konnte zur Gesellschaft.
Zu guter Letzt, du hast schon gesagt, ja, wenn in 100 Jahren mal jemand fragt, wer war dieser Markus Leierker-Schatzl, ja, was hat ihn ausgezeichnet, was hat er bewegt, was wäre für dich die optimale Antwort?
Er war ein Suchender, ein Lernender, jemand, der versucht hat, sich ständig zu verbessern sein Tun, aber auch sein Sein. Jemand, der in allem, was er getan hat, versucht hat, andere Menschen zu unterstützen, ihren Weg, ihre Berufung zu finden, ihre Lebensmission zu finden. Jemand, der selbst seine Berufung gefunden hat und aus dem heraus mit seinem Tun anderen Menschen dabei unterstützen kann, ihre Mission zu finden, dass sie auch ein freies, und glückliches und selbstbestimmtes Leben leben können und damit auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, dann kann ich nur an dieser Stelle sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch und diese wunderschöne Mission, die du auch hast in deinem Leben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Freude dabei, dass du sie weiterführst.
Danke dir. Danke.